Reinheit. Ich will rein sein. Ich danke Gott für diese Einleitung von Johann, die er gerade schon gebracht hatte. Wir Menschen, wir gehen duschen, wir haben einen Staubsauger zu Hause, wir haben ein Motorreinigungsset, einige von uns. Wir wollen das in unserer Umgebung, wir wollen selber rein sein. Deutschland ist ein gutes Vorzeigemodell in Sachen Reinheit. Die Straßen sind meistens sehr rein, alles sieht gut aus. Wo ich mit Timo vor einigen Jahren in Thailand sein durfte, haben wir gemerkt, dass nicht alle Länder so viel Wert auf Reinheit legen. Gerade in den Bergen haben wir gemerkt, es ist doch irgendwo bei manchen eine Nebensache. Aber wir, gerade wir Deutschen, sind von Reinheit geprägt. Und in der heutigen Predigt soll es nicht darum gehen, dass unser Auto rein ist, dass keine Krümel auf dem Nebensitz liegen, dass unsere Wohnung blitzblank ist, sondern es geht um eine viel entscheidendere Reinheit. Und ich möchte euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen. Wir werden heute im 4. Buch Mose sein und uns das Kapitel 19 anschauen. 4. Mose 19. Ich habe die Predigt genannt, die junge rote Kuh, ein Schattenbild unserer Erlösung. Die junge rote Kuh, ein Schattenbild unserer Erlösung. Die Rabbiner im Judentum sagen über dieses Kapitel, dass es eines der größten Geheimnisse im Alten Testament ist. Und nach den Überlieferungen hat noch nicht einmal der weise König Salomo die Bedeutung der jungen roten Kuh verstanden. Doch wir dürfen heute im Licht des Neuen Testaments und mit Hilfe des Heiligen Geistes die Bedeutung der jungen roten Kuh entschlüsseln und gemeinsam versuchen, es zu verstehen. Und dazu möchte ich mit uns gemeinsam das Kapitel lesen. Wir lesen das ganze Kapitel 4. Mose, Kapitel 19. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Dies ist eine Gesetzesbestimmung, die der Herr geboten hat, indem er sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie zu dir eine rote junge Kuh bringen, die makellos ist und kein Gebrechen an sich hat und auf die noch kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie den Priestern Eleasar geben und er soll sie vor dem Lager hinausführen und man soll sie dort vor seinen Augen schächten. Danach soll Eleasar der Priester mit seinen Finger von ihrem Blut nehmen und ihrem Blut siebenmal gegen die Vorderseite der Stiftshütte sprengen. Und die junge Kuh soll er vor seinen Augen verbrennen lassen. Ihre Haut und ihr Fleisch, dazu ihr Blut, samt ihrem Mist soll man verbrennen. Und der Priester soll Zedernholz und Ysop und Karmesin nehmen und es mitten in das Feuer werfen, in dem die junge Kuh verbrannt wird. Und der Priester soll seine Kleider waschen und seinen Leib im Wasser baden und danach ins Lager gehen. Und der Priester soll unrein sein bis zum Abend. Ebenso soll der, welcher sie verbrannt hat, seine Kleider mit Wasser waschen und seinen Leib mit Wasser baden. Und er soll unrein sein bis zum Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh sammeln und außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten, damit sie dort für die Gemeinde der Kinder Israels aufbewahrt wird, für das Reinigungswasser, denn es dient zur Entsündigung. Und der, welcher die Asche der jungen Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend. Und dies soll eine ewige Ordnung sein für die Kinder Israels und für die Fremdlinge, die unter ihnen wohnen. Wer einen Toten anrührt, irgendeinen Leichnam eines Menschen, der bleibt sieben Tage lang unrein. Ein solcher soll sich mit diesem Reinigungswasser am dritten und am siebten Tag entsündigen. So wird er rein. Wenn er sich aber nicht am dritten und am siebten Tag entsündigt, so wird er nicht rein. Jeder, der einen Toten anrührt, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entsündigen will, der hat die Wohnung des Herrn verunreinigt. Ein solcher soll aus Israel ausgerottet werden, weil das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt worden ist und er bleibt unrein, seine Unreinheit ist noch an ihm. Das ist das Gesetz. Wenn ein Mensch im Zelt stirbt, wer in das Zelt hineingeht und jeder, der im Zelt ist, soll sieben Tage lang unrein sein. Und jedes offene Gefäß, auf dem nicht ein Deckel festgebunden ist, ist unrein. Auch wer auf freiem Feld einen mit dem Schwert Erschlagenen anrührt oder sonst einen Toten oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab, der ist sieben Tage lang unrein. So sollen sie nun für den Unreinen von der Asche des zur Entsündigung Verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darüber gießen in ein Gefäß. Und ein reiner Mann soll Ysop nehmen und ihn ins Wasser tunken und das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle Personen, die darin sind, so auch den, der ein Totengebein oder einen Erschlagenen oder einen Toten oder ein Grab angerührt hat. Und der Reine soll den Unreinen besprengen am dritten und am siebten Tag und ihn so am siebten Tag entsündigen. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, so wird er am Abend rein sein. Wenn aber jemand unrein ist und sich nicht entsündigen will, so soll er aus der Mitte der Gemeinde ausgerottet werden. Denn er hat das Heiligtum des Herrn verunreinigt. Das Reinigungswasser ist nicht auf ihn gesprengt worden, darum ist er unrein. Und das soll ihnen eine ewige Ordnung sein. Derjenige aber, welcher mit dem Reinigungswasser besprengt hat, soll seine Kleider waschen. Und wer das Reinigungswasser anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Auch alles, was der Unreine anrührt, wird unrein werden. Und wer ihn anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Im vierten Buch Mose ist Kapitel 19 das sogenannte Opferkapitel der jungen roten Kuh, wie es bestimmt eure Überschriften auch sagen. Und dieses Kapitel steht sehr zentral im vierten Buch Mose. Wenn man sich jetzt das zweite Buch Mose bis vierte Buch Mose anschaut und durchliest, dann kann man feststellen, oder ich denke, man wird auch feststellen, dass diese Opferkapitel zum jeweiligen Buch immer eine ganz besondere Beziehung haben. Nehmen wir das zweite Buch Mose. Das ist das Buch der Erlösung. Wie kann ein versklavtes Volk frei werden und Gott dienen? Nun, das Zentrale ist das Blut des Lammes, das Passahopfer, das Opfer der Erlösung in Kapitel 12. Gehen wir zum dritten Buch Mose. Hier finden wir das bereits erlöste Volk. Doch hier stellt sich wieder die Frage, wie kann das Volk einem heiligen Gott dienen? Und die Beantwortung finden wir dann in Kapitel 16. Dadurch, dass das Volk jährlich durch das Opfer des großen Versöhnungstages, dem sogenannten Yom Kippur, immer wieder neu geheiligt wird. Es ist heute noch das größte Fest der Juden, dieser Yom Kippur. Und heute kommen wir zu dem vierten Buch Mose. Hier finden wir auch das erlöste Volk, das durch die Wüste geht, auf dem Weg ans Ziel, ins gelobte Land. Und wir sehen in diesem Buch, im vierten Buch Mose, im Buch Numeri, immer wieder, wie das Volk versagt und sündigt in der Wüste. Es ist das Buch der Wüstenwanderung, eine Wüstenwanderung, wo jeder weiß, er wird sterben in dieser Wüste, bevor Israel in das Land Kanaan einziehen wird mit einer neuen Generation. Wenn man im zweiten Buch Mose liest, wo Israel ausgezogen ist aus Ägypten, waren es knapp 2 Millionen Menschen, die ausgezogen sind. Allein 600.000 Mann. Und sie hatten eine Wüstenwanderung von knapp 40 Jahren vor sich. Und wenn man das runterrechnet auf einen Tag, dann starben im Durchschnitt über 130 Menschen pro Tag während diesen 40 Jahren. Wir sehen, eines der Hauptthemen während dieser Wüstenwanderung im vierten Buch Mose war der Tod. Und genau in diesem Buch finden wir das Opfer der roten jungen Kuh, welches zeigt, wie kann man von der Verunreinigung des Todes gereinigt werden. Und schon mal vorab, das Opfer der roten jungen Kuh ist ein Reinigungsopfer. Und um dieses Opfer jetzt besser zu verstehen, schauen wir uns dazu einige Punkte über die levitischen Verunreinigungen an. Denn dieses Thema Verunreinigung charakterisiert den ganzen Lebensstil des Volkes Israel bis zum heutigen Tag. Und warum das so ist, werden wir jetzt sehen. Nach dem Gesetz Mose gibt es viele Dinge, die den Menschen verunreinigt haben. Und wenn man das alles so studiert in den Gesetzesbüchern, dann ist man ziemlich schnell verwirrt, wie schnell man doch verunreinigt wird und durch welche komplizierten Rituale und Reinigungsbäder man sich dann wieder reinigen muss. Und um das System dieser Verunreinigung zu verstehen, müssen wir schauen, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner zu finden. Und bei dieser Suche fällt dann ganz schnell auf, dass es bei diesen ganzen Verunreinigungen immer um zwei Hauptthemen geht. Einmal ist es der Tod und einmal ist es die Geburt, die Quelle und der Ursprung des Lebens. Diese zwei Punkte. Einige Beispiele. In 3. Mose 12, da wird gesagt, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann ist sie bei einem Jungen 40 Tage lang unrein und bei einem Mädchen sogar 80 Tage lang unrein. Das sehen wir zum Beispiel bei Jesu Geburt. Maria musste in Lukas 2, 22 auch diese Reinigungszeit einhalten. Ein zweites Beispiel ist 3. Mose 15. Da geht es um den Ausfluss von Männern und Frauen. Da wird beschrieben, welche Arten es gab und wie man jeweils seine Unreinheit bereinigen konnte, durch spezielle Ritualbäder und Opfer. Und hier in 4. Mose geht es darum, wenn man einen Toten berührt, so ist man auch unrein. Vielleicht nochmal zur Erklärung, wenn eine Frau zum Beispiel ihre monatliche Blutung hatte, war sie automatisch unrein. Wenn sie sich zum Beispiel aber den Finger geschnitten hat und blutete, war sie nicht unrein. Uns fällt auf zwei Punkte. Alles, was irgendwie mit der Quelle des Lebens zu tun hat und mit der Entstehung des Lebens zusammenhängt, ist gleichzeitig eine Quelle des Schmutzes und der Verunreinigung. Und alles, was mit dem Ende des Lebens zusammenhängt, beziehungsweise mit dem Tod zusammenhängt, ist eine Quelle der Verunreinigung. Und damit werden uns zwei grundlegende Tatsachen in der Bibel klargemacht. Die Verdorbenheit des in Sünde geborenen Menschen ist das Erste. Das ist schon eine Lehre des Alten Testaments, wo der Psalmist im Psalm 51, Vers 7 sagt, wo David sagt, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und es ist auch eine Lehre des Neuen Testaments. In Römer 5, 12 lesen wir, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und in diesen Versen, dieser Ausdruck, die Sünde, da geht es nicht um eine bestimmte Tatsünde, dass ich vielleicht gelogen habe oder zu schnell gefahren bin, dass ich geklaut habe, sondern es beschreibt die Natur des Menschen, dieses Wesen in uns, was uns drängt, Böses zu tun, von Geburt an. Seit der Geburt sind wir sündig und somit ist alles in Verbindung mit der Entstehung des Lebens unrein nach diesen levitischen Gesetzen. Und der zweite Punkt, diese zweite grundlegende Tatsache, die uns klar wird, ist, dass der Tod nicht etwas Natürliches ist, sondern es ist der Lohn der Sünde. Wie wir gerade gelesen haben, muss jeder Mensch einmal sterben wegen der Sünde Adams und Evas. Und das alles, Geschwister, müssen wir uns mal vor Augen vorstellen, wie sehr diese Verordnungen über Unreinheit das Leben der Israeliten bestimmt haben, bis zum heutigen Tag. Sie wurden dadurch ständig erinnert, der Mensch ist in Sünde geboren und der Tod ist der Lohn der Sünde. Aber das Gesetz geht weiter und zeigt dem Israeliten, wie er davon rein werden kann. Und wir als neutestamentliche Christen, wir dürfen wissen, dass diese ganzen Opfersysteme genau auf eines hingewiesen haben, auf das Evangelium, auf Jesus Christus. Das, was wir heute gemeinsam feiern möchten mit dem Abendmahl. Das Volk Israel wurde regelrecht durch diese Gesetze darauf vorbereitet, sich nach einer Lösung oder besser gesagt, sich nach einem Erlöser zu sehnen. Und deswegen sollten wir als Christen uns mit diesem levitischen System auch auseinandersetzen, weil es ist nicht etwas irgendwie Komisches, Mystisches, so wie ich viele Jahre dachte, wenn ich das gelesen habe, sondern es beinhaltet Grundlehren der biblischen Botschaft. Und wir wollen uns jetzt 4. Mose 19 mal etwas genauer anschauen. Gott gebot hier Mose und Aaron folgende ewige Ordnung, welche für ganz Israel galt und auch die Fremdlinge, die in Israel wohnten. Ich lese Vers 2 im zweiten Abschnitt nochmal. Sage den Kindern Israels, dass sie zu dir eine rote junge Kuh bringen, die makellos ist und kein Gebrechen an sich hat, und auf die noch kein Joch gekommen ist. Eine junge rote Kuh ohne Fehl und ohne Flecken. Weder eine hinkende Kuh, noch eine blinde Kuh. Und auch dieses Unbeflecktsein heißt, dass diese Kuh wirklich vollständig rot sein musste, ohne Flecken. Und sie durfte noch nie eine Last auf den Schultern gehabt haben. Vers 3 sagt uns dann, dass Eleasar, der Sohn des Hohepriesters, die gesamte Aufsicht hatte. Und diese Kuh wurde außerhalb des Lagers dann geschlachtet. Und interessant ist auch hier, dass nicht speziell steht, dass es ein Levit oder ein Priester sein musste. Es konnte wahrscheinlich irgendeiner aus dem Volk tun, dieses Schlachten der Kuh. Und das Blut wurde dann nach dieser Schächtung von Eleasar genommen und 7-mal gegen die Stiftshütte gespritzt. Und Vers 5 sagt dann, dass der komplette Rest vollständig verbrannt wurde. Oft wurde zum Beispiel die Haut von den Tieren abgezogen oder die Knochen wurden behalten für die Priester, damit sie damit wirtschaften konnten oder dass es ihr Lebensunterhalt auch war. Aber bei diesem Opfer musste wirklich alles verbrannt werden. Sogar das ganze restliche Blut und sogar der Mist des Tieres. Verse 7 bis 10 sagen dann, dass jeder, der irgendwie an dieser Opferung beteiligt war, verunreinigt war und sich reinigen musste. Und dann lesen wir, dass diese Asche gesammelt wurde von diesem Feuer, von dieser Verbrennung, von dieser roten Kuh und wurde dann an einen reinen Ort außerhalb des Lagers aufbewahrt. Und ab Vers 11 beschreibt dann Gott, wer von dieser roten Kuh Anspruch nehmen musste. Wir lesen nochmal die Verse 11 bis 16. Wer einen Toten anrührt, irgendeinen Leichnam eines Menschen, der bleibt 7 Tage lang unrein. Ein solcher soll sich mit diesem Reinigungswasser am 3. und am 7. Tag entsündigen, so wird er rein. Wenn er sich aber nicht am 3. und am 7. Tag entsündigt, so wird er nicht rein. Jeder, der einen Toten anrührt, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entsündigen will, der hat die Wohnung des Herrn verunreinigt. Ein solcher soll aus Israel ausgerottet werden, weil er das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt worden ist und er bleibt unrein, seine Unreinheit ist noch an ihm. Das ist das Gesetz, wenn ein Mensch im Zelt stirbt, wer in das Zelt hineingeht und jeder, der im Zelt ist, soll 7 Tage lang unrein sein. Und jedes offene Gefäß, auf dem nicht ein Deckel festgebunden ist, ist unrein. Auch wer auf freiem Feld einen mit dem Schwert Erschlagenen anrührt oder sonst einen Toten oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab, der ist 7 Tage lang unrein. Also wir sehen hier, dass der Tod die Verunreinigung bringt. Und jeder, der mit einem Toten irgendwie in Kontakt gekommen ist, war automatisch 7 Tage lang unrein. Und diese Stelle, dieses Kapitel 19, hilft uns vielleicht ein bisschen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zu verstehen. Wir kennen diese Geschichte alle aus dem Neuen Testament, wo ein Mann vom Jerusalem hinab nach Jericho steigt über die Berge und dort von Räubern halb tot geprügelt wird und dann einfach nur da lag. Dann kommt doch später ein Priester und danach auch ein Levit vorbei. Und die haben sich sicherlich gefragt, ist dieser Mann vielleicht tot? Weil wenn ja, dann wären sie beide für 7 Tage lang unrein gewesen. Und sie hätten 7 Tage vom Tempeldienst aussetzen müssen. Es waren beides Tempeldiener. Und das ist auch so eine Stelle, die uns sagt, dass die Juden, gerade die Pharisäer, aus Ritualen etwas Wichtigeres gemacht haben, als das Leben eines Menschen zu retten. Das kreidet Jesus immer wieder den Pharisäern an, dass sie die Prioritäten verschoben haben. Sie haben Erstrangiges zweitrangig gemacht. Und Zweitrangiges erstrangig. Später kam dann der Samariter vorbei, der eh bei den Juden als unrein galt, weil er aus dem Mischvolk stammte. Und dieser war dann barmherzig, diesem halbtot geprügelten Mann. Vielleicht das nur als kleine Nebenergänzung. Wir gehen dann weiter in 4. Mose 19, die Verse 17 bis 19 lese ich nochmal. So sollen sie nun für den Unreinen von der Asche des zur Entsündigung Verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darüber gießen in ein Gefäß. Und ein reiner Mann soll Ysop nehmen und ihm ins Wasser tunken und das Zelt besprengen. Und alle Gefäße und alle Personen, die darin sind, so auch den, der ein Totengebein oder einen Erschlagenen oder einen Toten oder ein Grab angerührt hat. Und der Reine soll den Unreinen besprengen am 3. Tag und am 7. Tag und ihn so am 7. Tag entsündigen. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, so wird er am Abend rein sein. Also diese Asche der jungen roten Kuh wurde vermischt mit ganz frischem Quellwasser, damit er diese Reinigung vollziehen konnte. Und es hat wohl ausgereicht, nur ein wenig Asche zu nehmen, um mit Wasser zu vermischen, um diese Reinigung zu erwirken. Es war ja auch nur symbolisch, diese Asche. Denn nach der jüdischen Überlieferung gab es von dieser Gesetzesgebung bis 70 nach Christus, wo der Tempel zerstört wurde, also nach der Überlieferung, nur 9 Kühe, die geschlachtet wurden. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann hat eine Kuh über 100 Jahre ausgereicht, diese Asche, um dieses Volk, um immer wieder dieses Ritual zu nehmen. Es kann natürlich sein, dass es auch einfach nicht mehr rote Kühe gab. Denn es ist wirklich schwierig, eine vollkommen reine rote Kuh zu finden. Die Israeliten suchen heute auch, ich wollte schon sagen, wie verrückt, ja, sie suchen wirklich nach so einer roten Kuh, falls der Tempel wieder aufgebaut wird. Es gibt richtige Suchtrupps, die durch die ganze Welt reisen und eine makellose junge rote Kuh finden. 1997, glaube ich, hat man in Amerika eine gefunden und dann auch später in Israel ist eine auch sogar in Israel selber geboren. Da gab es total den Aufbruch bei den Israeliten. Jetzt, wenn der Tempel bald wieder da ist, dann können wir wieder diese rote Kuh opfern. Aber das Problem ist, sie musste wirklich makellos sein und umso älter eine Kuh wurde, umso eher war die Wahrscheinlichkeit, dass auf einmal doch graue Haare oder braune Haare dazwischen waren und so konnte man sie nicht mehr verwenden. Also wir wissen nicht genau, warum es so wenig Kühe waren, die geopfert wurden. Vielleicht auch einfach, weil diese Asche so lange gereicht hat. Wir sehen dann hier, dass diese Personen am 3. und am 7. Tag besprengt wurden. Und am 7. Tag musste man sich zusätzlich noch waschen und dann war man zum Abend hin wieder rein. Jetzt können wir uns fragen, warum war die erste Reinigung erst am 3. Tag? Es kann natürlich mehrere Gründe gehabt haben, aber ein Gedanke war sicherlich entscheidend. Wir hätten natürlich selbstverständlich gesagt, die Reinigung muss sofort geschehen. Am besten ein schnelles Handeln. Warum warten? Nein, es war nicht am ersten Tag, sondern am 3. Tag die erste Reinigung. Und die zweite dann auch erst am 7. Tag. Wenn eine Befleckung auf dem Geist eines Israeliten lastete, wenn irgendetwas es geschafft hatte, diese Verbindung zwischen Gott und Mensch zu trennen, dann sollte dieser Mensch ins Nachdenken kommen und überlegen, wodurch ist diese Trennung jetzt gekommen. Er sollte sich seines Zustandes bewusst werden. Und wenn man 7 Tage diese Reinigung vollziehen musste, dann hat man auch mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht, was es heißt, unrein zu sein. Und ich finde, bei diesem Punkt sollten wir Christen uns eine Scheibe abschneiden. Es ist nicht so, wenn wir in Sünde fallen, dass wir dann 7 Tage irgendwie beten müssen, bis wir dann rein werden oder sowas. Wir können direkt zum Kreuz kommen und werden sofort rein. Aber wir Christen sind doch so oft schon abgestumpft von Sünde, wenn es in unserem Leben irgendetwas gibt, was uns eigentlich trennen würde von Gott. Aber nur durch seine Gnade wir immer noch Zugang zu Gott haben, durch Jesus Christus. Wie sehr lächeln wir oft diese Sünde an, dass sie uns gar nicht so schlimm ist, weil wir uns sagen, ja, wir haben sowieso Reinigung durch Jesus Christus. Würden wir uns mal wirklich hinsetzen und darüber nachdenken, was wir eigentlich getan haben, vielleicht sogar mehrere Tage, dann würde es einen viel höheren Stellenwert bekommen, dieses Opfer, dieses Abendmahl, was wir auch heute feiern werden. Vers 20 sagt dann schon wie in Vers 13, dass bei Unterlassung dieser Reinigung die Todesstrafe galt. Gott ist da knallhart, da gibt es keine Ausnahmen. Es galt die Todesstrafe. Und Vers 21 und 22 sagt dann, dass es eine ewige Satzung war und das auch, also nicht nur bei der Wüstenwanderung, sondern auch später, wo Israel den Tempel hatte. Und 22 am Ende sagt dann nochmal, dass es auch eine zweite Form der Verunreinigung gab, wenn ein Reiner einen Unreinen angefasst hat. Dann war er auch automatisch unrein. Aber dann musste er nicht diese rote Kuh in Anspruch nehmen, sondern einfach sich mit einem Wasserbad reinigen und war dann zum Abend hin wieder rein. Und wie wir schon jetzt bei den levitischen Gesetzen gesehen haben, die biblische Grundaussage über das Menschsein und seinen Sündenfall ist, dass die Erde ein dreckiger Ort ist, ein geistlich dreckiger Ort. Die Erde ist ein Ort des Schmutzes durch den Sündenfall. Und für Gott, der Sünde noch nicht mal anschauen kann, so heilig und rein ist er, ist die Erde und die darauf lebenden Menschen nicht mehr akzeptabel und im Gericht verfallen. In Hiob 15 heißt es sogar, dass die Himmel nicht rein sind. Und warum? Weil in Hiob 1 wir sehen, dass der Teufel sogar Zugang zum Himmel hat. Gott wohnt nicht in diesen Himmeln, sondern, was sagt uns 1. Timotheus 6? Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht, weil er so rein und heilig ist. Der Teufel hat schon durch viele Religionen Menschen verführt. Doch eine Sache haben die meisten Religionen verstanden. Der Mensch benötigt Reinigung. Und wie viel mehr sollten wir es als wiedergeborene Christen verstehen, dass wir täglich auf Reinigung angewiesen sind. Egal wie süß und putzig ein neugeborenes Kind auch sein mag. Wir Menschen werden schon in diesem Dreck geboren. Seit der Geburt sind wir verunreinigt und sündig. Auch wenn wir gläubig sind und uns die Sünden abgewaschen sind, so sind doch unsere Leiber immer noch sterblich und schmutzig. Hiob 14,4 sagt sogar, wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger, es geht nicht. Und hier in 4. Mose 19 sagt uns die Bibel etwas ganz Entscheidendes. Ein Reiner muss den Unreinen reinigen. Das ist ein Prinzip des ganzen mosaischen Gesetzes, dass der Stellvertreter, der an unserer Stelle stirbt, diese Tiere, dass diese perfekt sein mussten. Und hier haben wir Menschen doch ein riesengroßes Problem, oder? Es gibt unter uns keinen Reinen, wie wir gerade schon in Hiob gelesen haben. Aber Gott sei Dank hören unsere Bibeln im Alten Testament nicht auf, sondern wir dürfen heute auch in das Neue Testament schauen, wo wir den neuen Bund haben, was den neuen Bund beinhaltet. Und wir dürfen diese Bibel in unseren Händen halten. Und deswegen möchte ich uns bitten, Geschwister, lasst uns das Neue Testament aufschlagen, weil das Neue Testament wirft nämlich ein gewaltiges Licht auf dieses Opfer der jungen roten Kuh. Und es zeigt auf, dass es um etwas viel Höheres geht. Es geht nämlich um den Opfertod Jesu Christi, um uns rein zu machen. Schlagen wir gemeinsam Hebräer 9 auf. Dieser Text wird oft beim Abendmahl vorgelesen und er passt auch so wunderbar zum heutigen Tag. Deswegen lasst uns genau aufpassen, was wir hier lesen. Hebräer 9, die Verse 11 bis 15. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von der unter dem ersten Bund begangenen Übertretung, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Uns wird klar, dass das Gesetz lediglich ein Schatten ist, den Christus wirft. Gehen wir zurück zu 4. Mose 19, wo wir in Vers 2 sehen, dass dieses Tier, dass diese Kuh ohne Fehl und ohne Flecken sein musste. Meist wird im Gesetz nur gesagt, dass die Tiere ohne Fehl sein sollten. Und diesen Doppelausdruck, den sehen wir auch im Neuen Testament. Ihr braucht diese Stelle jetzt nicht aufschlagen, aber in 1. Petrus 1, 18 und 19, da lesen wir, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und weiter sehen wir, dass auf diese Kuh noch kein Joch gekommen sein darf. Was sagt uns 2. Korinther 5, 21? Ich denke, wir kennen das alle. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wurden. Er hat noch nie dieses Joch der Sünde getragen, also Christus. Christus war sündlos und nur deswegen konnte er die Sünde, dieses Joch am Kreuz tragen. Verse 3 und 4 in 4. Mose 19 sagen uns dann, dass diese Kuh außerhalb des Lagers getötet werden musste. Nun, warum? Das war ein Zeichen dafür, dass Gott keine Sünde im Volk dulden konnte. Sie musste außerhalb getötet werden, weg von Gottes Wohnstätte. Und das Blut wurde dann anschließend ins Allerheiligste gebracht und dort vergossen und besprengt. Hebräer 13, 11 und 12 sagt uns, denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Und wir dürfen heute wissen nach den Evangelien, dass Jesus nicht in Jerusalem gekreuzigt wurde, sondern außerhalb auf dem Berg Golgatha. Gott musste den Himmel verlassen und Mensch werden wie wir und dann sein Blut vergießen, weil er der einzig Reine war und ist. Und dieses eine kostbare Blut reicht aus, um alle Unreinen zu reinigen. Er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2,2, ein wunderbarer Vers. Jeder Mensch auf dieser Erde darf dieses Opfer annehmen. Es reicht für alle. Am jährlichen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, wurde Israel entsündigt. Israel wurde gereinigt. Doch durch dieses Reinigungswasser der roten Kuh wurde den Israeliten eins klargemacht, dass dieses eine jährliche Opfer, was sie reingewaschen hat, nicht reichte, um täglich vor Gott heilig dazustehen. Und wir können den Wert des Blutes Christi, das für unsere Sünden vergossen wurde, nie zu hoch einschätzen. Wir sind durch sein Blut komplett gerechtfertigt. Aber, obwohl das völlig wahr ist, eine solche Gnade ist der stärkste Beweggrund für uns, mit einer Verunreinigung, mit einer Sünde nicht leichtfertig umzugehen. Gerade diese Tatsache, dass wir von Gott vollkommen gereinigt sind, ist ein lauter Ruf an uns, Verunreinigung in unserem Leben nicht zu dulden. Und damit meine ich nicht irgendwelche Verunreinigungen durch Totenberührung. Dies gilt nicht für uns heute, sondern galt für die Juden im Gesetz. Wir werden heutzutage durch Satans List und Trügereien durch ganz andere Dinge verunreinigt. Und ich denke, jeder von uns weiß, wo er in Unreinheit oder in Sünde fallen kann. Bei der Fußwaschung in Johannes 13, da macht es Jesus seinen Jüngern ganz deutlich. Wer gebadet ist, hat es nicht mehr nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sagt Jesus da seinen Jüngern. Wir sind durch die Wiedergeburt reingewaschen. Wir sind sozusagen gebadet. Doch unsere Füße brauchen ständig Reinigung, weil sie immer noch in dieser dreckigen Welt stehen. Wie kann diese Reinigung geschehen? Johann hat es schon in 1. Johannes Kapitel 1, 9 vorgelesen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann reinigt er uns von jeder Ungerechtigkeit. Aber wir haben es in den letzten Predigtreihen schon gehört im Epheserbrief. Das können wir jetzt noch einmal aufschlagen, Epheser 5, Vers 26, ein wunderbarer Vers. Dort geht es speziell um die Ehe, aber es gilt auch für alle Menschen. Epheser 5, 26, dieser Vers zeigt uns, dass die Reinigung eng zusammenhängt mit dem Wort Gottes. Damit er, der Ehemann, sie, seine Ehefrau, heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Also so wie dieses Quellwasser bei den Israeliten vermischt wurde mit der Asche der jungen roten Kuh zur Reinigung, also dieses Wasser wurde dort zur Reinigung verwendet, so sollen wir uns täglich reinigen lassen durch Gottes heiliges Wort. Und jetzt möchte ich dich fragen, lieber Zuhörer, bist du darauf fixiert, rein zu sein vor unserem Herrn? Oder sind wir schon so abgeschwächt und abgestumpft und lau und sagen uns, ich wurde gereinigt bei meiner Wiedergeburt vor einigen Jahren. Ich bin rein, ich brauche nicht diese erneute Reinigung. Nein, wir dürfen jeden Tag und wir sollen jeden Tag zu Christus kommen als Unreine zu dem Reinen, der für uns unrein wurde, das, was wir heute feiern wollen, das Abendmahl. Er ist für uns gestorben Und dann, dadurch können wir uns reinigen lassen, weil er nicht im Tod geblieben ist, sondern wieder auferstanden ist und somit die Sünde besiegt hat. Amen. Ich möchte euch bitten, nach Möglichkeit noch aufzustehen und ich bete noch. Herr, ich danke dir dafür, dass du das perfekte Opfer warst. Du hast uns komplett reingewaschen. Wir haben einen neuen Geist, wir haben den Heiligen Geist. Ich danke dir dafür. Und bitte hilf mir, dass ich nie abgeschwächt von dieser Reinigung denke, dass ich denke, ich bin schon so perfekt und rein, sondern dass ich mir meiner Sünde, meiner täglichen Sünde, meiner täglichen Schuld bewusst bin und ständig zu dir komme und diese Reinigung annehmen darf, weil deine Reinigung, dein Blut für ewig gilt. Hab vielen Dank dafür. Amen.